Herzlich willkommen zu unserer heutigen Episode der Hochschulkiste. Heute sprechen wir über spannende Jobmöglichkeiten für Studierende neben der Hochschule. Mein heutiger Gast ist Elisabeth Jeckle, eine erfahrene IT-Expertin und Beraterin mit über einem Jahrzehnt Berufserfahrung in der IT- und Datenbranche. Sie war unter anderem Head of Data Engineering bei Smartify, IT-Architektin in der BMW Group und derzeit ist sie Data-Architektin bei der BIGT AG. Mit einer beeindruckenden Karriere, die von der Entwicklung von Datenbankarchitekturen bis hin zu Führungspositionen in der Beratung reicht, bringt sie uns heute wertvolle Einblicke in die Möglichkeiten für Studierende, praktische Erfahrungen zu sammeln. Willkommen und schön, dass du da bist.
Hallo, freut mich auch.
Bevor wir ins Detail gehen, kannst du uns kurz erzählen, wie dein Weg in die Beratung gefunden hast und welche Stationen dein Berufsleben besonders prägend waren?
Also ich habe ja Mathematik studiert und habe dann damals noch ein zweites Praktikum gesucht, nicht weil ich musste, sondern weil ich wollte. Und da war gerade Finanzkrise, also ich wollte unbedingt in die Bankenwelt, Banken und Versicherungen und habe mich da schon auch mehrfach beworben und halt eben auch bei einer Beratungsgesellschaft. Das war gerade das Jahr der Finanzkrise, da war das mit den Banken und Praktikum gar nicht so einfach, aber die Beratungsgesellschaft hat mich genommen nach einer Initiativbewerbung und so bin ich eben zur Beratung gekommen. Also dieselbe Gesellschaft hat mich eben dann auch übernommen danach und ich habe am Anfang fachlich beraten in diesen ganzen regulatorischen Änderungen und eben einiges an auch Tools schon aufgebaut. Und so bin ich immer weiter von der Fachlichkeit mehr in die Technik gerutscht. Also diese Schnittstelle zwischen Fachlichkeit und Technik, das ist immer bei jedem Unternehmen ein Problem. Und ich habe die halt immer mehr ausgefüllt, bis halt teilweise dann auch zur vollständigen Implementierung.
Was kannst du denn jetzt uns für Arten von Jobs und Praktika für Studierende empfehlen? Also welche empfindest du als besonders wertvoll?
Also ich glaube, jedes Unternehmen bietet immer wirklich wertvolle Praktikas an. Die Praktikas sind ja für die Unternehmen vor allem da, auch wirklich Leute zu finden, wo man danach arbeiten kann. Weil man muss sich vorstellen, einfach ein Student aus der Uni, der hat zwar von der Uni natürlich Erfahrung, aber in der Praxis noch sehr wenig. Und ein Praktikant ist quasi immer erstmal Zeitaufwand. Das bedeutet, die Firmen probieren schon, da viel Zeit reinzustecken und erhoffen sich halt auch jemanden zu finden, der danach auch anfängt. Deswegen sind die meisten Praktikas auch so ausgelegt, dass man spannende Tätigkeiten macht. Und als Student sollte man sich wirklich darauf fokussieren, macht mir das Spaß? Weil umso mehr Spaß einem die Arbeit macht und umso mehr man sich da wohlfühlt, umso besser ist man am Schluss. Und macht einem Praktikum nicht Spaß, dann sollte man sich in einem anderen Bereich umsehen. Es ist aber natürlich auch so, es gibt immer Teile eines Praktikas, die weniger Spaß machen und es gibt Teile, die mehr Spaß machen und das ist auch im Berufsalltag so. Also es wird nie einen Job geben, wo man sagt 100%, mir macht der immer Spaß. Es wird immer mal Tätigkeiten geben, die müssen sein und dann sollte man die auch machen. Aber das Praktikum ist da, um sich gegenseitig kennenzulernen.
Es gibt ja sehr viele Unternehmen, in denen man Praktika machen kann, Großunternehmen, Startups oder eben Beratungsunternehmen. Was aus deiner Erfahrung unterscheidet sich denn grundsätzlich zwischen diesen drei Arten der Unternehmen, um schon mal grob für die Studenten vielleicht eine Richtung vorgeben zu können, wenn sie sich für was interessieren? Für was von diesen drei Unternehmen sollten sie sich denn entscheiden? Also Großunternehmen, Startup oder eher ein Beratungsunternehmen?
Also fangen wir mal beim Startup an. Startups haben natürlich generell immer eine sehr flache und lockere Hierarchie. So zumindest habe es ich kennengelernt. Allerdings fehlen halt oft auch Strukturen und Vorgehensweise. Also man hat eine grüne Wiese, da können die meisten dann machen, was sie wollen. Das führt aber wiederum zu Problemen. Im Nachhinein, es fehlen Regeln, es fehlen, also vor allem auch, wenn man implementiert oder so, es fehlen Vorgehensweisen. Dafür ist halt aber, klar, weil es oft ein lockeres, junges, dynamisches Umfeld ist, sind da die Kollegen normalerweise einfach auch locker und gut umgänglich und freundschaftlich. Jetzt hat man im Gegensatz Großunternehmen, es gibt natürlich auch Mittelstand und man sollte nie alles, also ich sag mal im Durchschnitt gilt das alles, was ich sag, es gibt immer Ausreißer nach oben und unten. Große Unternehmen, Konzerne, die haben das meistens schon hart gelernt, dass man irgendwelche Strukturen braucht, sind meistens deswegen eher überstrukturiert. Also da ist halt nicht schnell, ich brauche jetzt schnell einen Server oder ich brauche hier mal 2 Terabyte mehr oder hier 4 CPU mehr. Das muss man alles beantragen, das muss jemand zur Verfügung stellen. Das dauert. Dafür ist halt, ja, es ist oft dann so, man kommt halt zur Arbeit, man geht zur Arbeit. Es gibt Abteilungen, wo es kollegialer ist. Es gibt Abteilungen, da arbeitet man halt hauptsächlich zusammen. Trotzdem sind natürlich die Kollegen immer nett. Also ich hatte jetzt noch nie ein Arbeitsumfeld, wo ich gesagt habe, oh Gott, die Kollegen gehen gar nicht. Beratung ist dann nochmal ein bisschen spezieller, weil man ist ja immer beim Kunden oder man arbeitet für einen Kunden. Das bedeutet, man hat wenig Linientätigkeit, sagt man da aus dem Beratungsfeld. Das hat jetzt nichts mit einer Produktionslinie zu tun, sondern Linientätigkeiten sind die Abteilungen in einem Konzern zum Beispiel, sondern man macht Projekte, also man schafft immer was Neues. Man hat immer ein Ziel vor Augen, also man baut entweder ein neues Data Warehouse auf, man muss eine neue Oberfläche bauen oder man macht, wofür strategische Beratungen halt sehr bekannt ist, eine Kostenoptimierung. Da gibt es immer spezifische Projekte, wofür der Kunde ausschreibt und die Beratungen kommen. Bei Beratungen ist es auch so, dass es unterschiedliche gibt. Also es gibt halt Beratungen, die machen IT, es gibt Beratungen, die machen nur etwas im Personalwesen, es gibt Strategieberatungen, die beraten nur, wie man die Kosteneffizienz machen kann und so weiter. Deswegen kann man nie Beratungen in einen Topf werfen. Manche Berater arbeiten 100 Stunden die Woche und jedes Wochenende. Manche Beratungen machen ihren 9-to-5-Job und haben auch ihre Wochenenden frei. Was ich an Beratungen kennengelernt habe, war aber immer das, dass es ein extrem hohes Teaming war. Also ich habe aus der Beratungszeit immer noch sehr viele Freunde und Kontakte, weil man arbeitet ja miteinander für einen Kunden. Und alle Beförderungen und so weiter sind unabhängig davon, mit wem man zusammenarbeitet. Dadurch entsteht eben nicht, wie man immer meint, diese Ellenbogenphilosophie mit den Kollegen, sondern es existiert einfach ein sehr harmonisches Umfeld, wo immer sehr viel geholfen wird, weil man muss ja das Gesicht vor dem Kunden wahren. Und wenn einer mal nicht so gut drauf ist und nicht so viel leisten kann, dann wird das normalerweise im Team aufgefangen. Und das ist für Beratungen generell, glaube ich, immer sehr schön.
Das heißt, wenn du jetzt konkrete Empfehlungen für Soft Skills und Fähigkeiten, die ein Student mitbringen sollte, wenn er sich jetzt bei einem Beratungsunternehmen während der Hochschulzeit bewerben möchte, was würdest du sagen, für wen könnte sowas etwas sein und wer sollte lieber die Finger davon lassen und vielleicht eher in ein groß- oder mittelständisches Unternehmen schauen, weil die Beratung eben noch nichts ist?
Also ich würde sagen, generell kann, glaube ich, jeder in die Beratung. Es ist für introvertierte Leute ein bisschen ein größeres Problem manchmal, weil man muss natürlich beim Kunden sein. Man muss da auch seine Fähigkeiten, ja, zur Schau stellen nicht, aber auch mal zeigen oder auch da offen sein und auch kommunizieren. Ich habe aber auch persönlich schon mal einen sehr introvertierten Berater eingestellt und der wurde das Highlight in der ganzen Firma, weil er einfach mit seiner ruhigen Art und seinem Können einfach überzeugt hat. Also man sollte da dann halt nicht zu schüchtern ab und zu sein, aber es heißt nicht, dass man da immer hier angeben muss und hier extrovertiert und wie toll. Das braucht die Beratung auch nicht nur. Also es gibt so Leute, die verkaufen hauptsächlich und dann gibt es halt auch die Menschen, die arbeiten viel und sind trotzdem extrovertiert und es gibt auch die Introvertierten in der Stelle, die müssen halt manchmal trotzdem ein bisschen aus sich rausgehen, damit sie mit dem Kunden auch gern kommunizieren.
Wenn einem Studenten sehr wichtig ist, viel Erfahrung am Anfang sammeln zu können während der Hochschule. Wie würdest du denn die Lernkurven zwischen Beratung und klassischem Unternehmen bewerten?
Also normalerweise ist das in der Beratung viel höher, die Lernkurve, weil man mehrere Projekte ja hat. Oft sind die Projekte halt so ein Jahr lang und dann kommt man wieder zu einem neuen Kunden, lernt wieder eine neue Umgebung kennen und hat wieder neue Aufgaben und lernt dann wieder was Neues. Zusätzlich sind so Projekte oft ein bisschen höher in der Gesellschaft oder in dem Unternehmen, wo man dann ist, angesetzt. Das bedeutet, man redet halt nicht nur mit seinem Teamchef ganz unten, sondern hat eben auch Meetings mit Bereichsleiter oder CFO, CSO. Also da hat man einfach ein bisschen eine schönere Sicht darauf und man lernt auch mehr bezüglich Strukturierung von Projekten. Im Gegensatz, wenn man zu einem Unternehmen geht in die Linie, ist es ja oft so, dass man dann in der Abteilung ist und da bleibt man halt dann für 5 Jahre und dann sieht man halt nur dieses Unternehmen und nur diese Abteilung. Es gibt dazu noch Ausnahmen. Es gibt ja oft so Trainee-Programme, die sind eben genau dafür da. Es ist meiner Meinung nach ein bisschen ähnlich wie Praktikas. Man durchläuft die Firma, man schaut sich unterschiedliche Abteilungen an für 2, 3 Jahre, je nachdem wie lang das ist, und kann dann am Schluss wählen, wo man denn hin möchte. Also da hat man auch eine höhere Lernkurve. Es ist aber auch so, habe ich jetzt nie gemacht, wenig Erfahrung damit, aber es sind halt auch wirklich komplett unterschiedliche Abteilungen, die man sieht und unterschiedliche Aufgabenbereiche. Versus der Beratung kann das natürlich auch sein, dass die Projekte komplett unterschiedlich sind. Im Generellen sind sie aber schon ein bisschen ähnlich und man lernt halt 2 unterschiedliche Unternehmen und Vorgehensweisen kennen.
Du selbst hast ja als Beraterin angefangen und bist danach in ein eher klassisches Unternehmen gegangen. Was hat dir denn der Beraterberuf dann in dem späteren Beruf, als du nicht mehr Beraterin warst, geholfen? Also wie war für dich der Weg von der Beratung ins eher klassische Unternehmertum?
Meistens läuft das als Berater so, man geht dann zu seinem Kunden. Und das war bei mir auch so. Also viel Umstellung war da nicht. Ich bin von der Beratungsgesellschaft zum Kunden. Ich bin in ein ähnliches Projekt gegangen. Es war weiter Projektgeschäft. Ich habe die ganzen Leute schon gekannt. Deswegen war das sehr, sehr reibungslos. Was schon ein Unterschied war, ist, dass ich beim Berater ist man schon eher so trotzdem auf Leistung natürlich. Man muss beim Kunden ja was liefern und man will ja eigentlich auch was abliefern. Das war dann beim Konzern komplett anders. Hat man ein bisschen mehr Relax, dann ist man viel mehr Tee trinken gegangen oder Kaffee trinken. Und da hat es eben auch einfach Leute gegeben, die quasi nichts gearbeitet hat. Das habe ich nicht gekannt aus der Beratung.
Guter Punkt über die Arbeitsweise in der Beratung. Das hat sich ja jetzt auch über die letzten Jahre verändert. Kannst du vielleicht uns mitnehmen, wie hat dein Beratungsalltag früher ausgesehen und wie hat sich der jetzt bis 2025 gewandelt? Weil das auch für viele Studenten natürlich und auch junge Menschen relevant, dass man vielleicht nicht mehr so oft beim Kunden vor Ort ist, sondern eben auch mehr flexible Arbeitsorte hat.
Also wo ich angefangen habe zu arbeiten, war Remote-Arbeit schon fast noch ein Fremdwort. Da war man immer vor Ort. Je nach Beratungsgesellschaft waren das 4 bis 5 Tage beim Kunden. Da ist man gereist, war da halt vor Ort, hat Montag bis Donnerstag im Hotel geschlafen und ist halt Donnerstag oder Abend oder Freitagnachmittag mit dem Zug oder Flugzeug eben wieder zurück. Es hat auch fernere Projekte gegeben, dann ist man da natürlich einen Monat geblieben, wenn das irgendwo in Singapur oder sonst wo war. Und mittlerweile, durch Corona ist dieser Wandel natürlich gekommen, sind die Berater hauptsächlich remote, hängt aber vom Kunden ab und natürlich auch von der Beratungsgesellschaft, inwieweit die auch die Kunden sagen, wir wollen nicht mehr vor Ort sein. Also man hat natürlich da auch Kommunikationsthemen von der Beratungsgesellschaft selber. Es wird aber immer so sein, dass man ab und zu den Kunden besucht, halt nicht mehr so lang, also dass man vielleicht mal eine Nacht bleibt oder nur untertags hinfährt. Und der Rest wird sich zeigen in Zukunft, ob das so stabil bleibt, dass man hauptsächlich von daheim arbeiten kann oder ob die Kunden nach und nach wieder mehr fordern, dass man vor Ort ist. Generell glaube ich, es bleibt bei der Remote-Arbeit, weil die Kunden müssen für die Externen genauso einen Arbeitsplatz vorhalten dann. Und das kostet einfach Geld. Und die Reisekosten, die das verursacht, werden ja auch auf den Kunden umgelegt. Also es kostet eigentlich nur doppelt Geld.
Hat dir das Reisen dann am Anfang deines Joblebens etwas ausgemacht? Und welche Auswirkungen hatte das auf dich persönlich?
Also mir hat das Reisen normalerweise schon Spaß gemacht. Also man ist immer in einem schönen Hotel. Was es halt vor allem auch ausmacht, ist, es sind viele andere Berater, vor allem aus deinem Team, mit denen du arbeitest, auch dort. Und man ist ja dann abends auch nicht alleine. Man geht gemeinsam essen, man geht gemeinsam trinken und feiern. Also work hard, play hard, wie es in dem Lied heißt. Das ist da halt auch Realität. Wenn man natürlich dauerhaft Montag bis Freitag weg ist, dann leidet natürlich schon ein bisschen das Privatleben daheim. Das muss man ganz klar sagen. Man kann unter der Woche seine Freunde nicht treffen. Das verschiebt sich alles auf das Wochenende. Wenn man dann natürlich noch einen Freund, eine Freundin oder Ehemann, Ehefrau hat, dann geht das die Zeit ja eigentlich für die drauf. Und man will ja auch mit denen Zeit verbringen. Also hat man eigentlich gar keine Zeit mehr für andere Hobbys oder wenig. Also bei Montag bis Donnerstag dreht sich das ziemlich schnell schon um, weil dieser eine Tag mehr, so komisch wie das klingt, bringt relativ viel. Dafür ist man natürlich in vielen Städten, man lernt da viele Leute kennen. Wie schon gesagt, man hat ein schönes Leben, man geht viel essen, man geht feiern. Mir war es da jetzt nie langweilig und ab und zu liebe ich es einfach, in ein Vier-Sterne-Hotel einzuchecken jetzt, weil ich es manchmal echt vermisse, wie das so ist. Was natürlich auch ist, man hat oft dann so ein Stammhotel, die Leute kennen einen dann, die begrüßen einen, man kriegt Upgrades. Also es sind so ein paar Vorteile, die man halt auch hat dadurch.
Dann möchte ich jetzt den Übergang konkret für Studenten nochmal nehmen. Du hast so viel Erfahrung jetzt schon sammeln können. Was hast du denn für konkrete Tipps für Studenten, also egal ob jetzt Praktikum während des Studiums oder auch dann direkt ans Studium anschließende mögliche Jobs, was für Tipps hast du da für die Suche und auch für das Bewerbungsprozedere?
Also suchen kann man generell überall. Man sollte sich nicht davor scheuen, auch mal Unternehmen anrufen oder einfach mal eine E-Mail hinzuschreiben und zu fragen, ob sie Interesse haben. Weil bei großen Unternehmen, klar, die haben eigene Abteilungen, die haben eigene Internetseiten und wirklich auch jemanden, der verantwortlich ist, immer aktuelle Jobsuche, Anzeigen einzustellen. Bei kleineren Unternehmen ist es oft nicht so super gepflegt, weil oft die Zeit fehlt. Und da schadet es wirklich nicht, einfach mal anzufragen, ob sie jemanden suchen, ob man ein Praktikum machen kann und eben auch zu schreiben, in welchem Bereich man interessiert ist. Wichtig ist, man sollte nicht zu engmaschig, meiner Meinung nach, suchen, vor allem als Studienabgänger oder Studierender, weil man weiß, man stellt sich vielleicht vor, dass man weiß, was man will, aber man kennt ja viele Bereiche gar nicht. Von dem her lieber ein bisschen mit einem offenen Auge durchs Leben laufen an der Stelle und vielleicht auch was ausprobieren, wo man denkt, das ist nichts. War übrigens bei mir in der Beratung auch so. Ich habe es halt dann genommen, weil die Banken abgesagt haben. Und man wird dann überrascht, als genau sein Profil zu suchen, das nie zu finden und dann enttäuscht zu sein. Oder, was manchmal auch passiert, man sucht ein Jahr lang, hat endlich die Stelle, seine Traumstelle und stellt dann nach 3-4 Wochen fest, gefällt mir überhaupt nicht. Also lieber ein bisschen offener an die Suche herangehen.
Hast du schon erlebt, dass auch Berater oder normale Arbeitnehmer in Unternehmen sich auch zwischen verschiedenen Abteilungen dann hin und her bewegt haben, weil du hast jetzt eben gesagt, dass man nicht nach konkreten Jobprofilen unbedingt suchen muss. Was sind denn dort die Potenziale, sich innerhalb eines Unternehmens weiterzuentwickeln? Was konntest du aus deiner Erfahrung da beobachten?
Also fangen wir mal bei der Beratung an. Ja, die Projekte, also man hat ja da quasi einen Chef, aber der Chef ist nicht unbedingt der Chef von dem Projekt. Also da ist automatisch schon ein Austausch vorhanden, je nachdem, auf welchem Projekt man ist. Da kann man natürlich auch Wünsche stellen, dass man von dem Projekt runter will. Sowas geht bei der Beratung auch. Und auf ein neues Projekt oder vor allem, wenn es ein Langläuferprojekt ist, das vielleicht schon 4-5 Jahre läuft, dann kann man da immer mit seinem Chef sprechen und die probieren natürlich dann auch die Wünsche zu erfüllen an der Stelle. Natürlich nicht endlos, man kann nicht alle 2 Monate kommen und sagen, ich will jetzt hier wieder dahin und dorthin. Das geht natürlich an der Stelle nicht. Und bei BMW jetzt so, da war das auch gang und gäbe, dass man zwischen Abteilungen gewechselt hat. Also ich kenne da Kollegen oder Ex-Kollegen von mir, die haben alle 2 Jahre die Abteilung gewechselt. Und da war das relativ einfach möglich, dass man quer gewechselt hat. Da hat es sogar intern einen Stellenmarkt gegeben. Da konnte man quasi sich dann besprechen und dann konnte man wechseln. Und es war immer Vorgabe bei BMW, dass alle Stellen erst intern ausgeschrieben wurden. Und nur wenn es intern sich niemand dafür interessiert hat, dann wurde extern ausgeschrieben.
Wie wichtig ist denn dann Networking deiner Meinung nach während dem Studium? Und wie kann man gezielt Kontakte in der Arbeitswelt knüpfen? Und hast du vielleicht auch schon persönliche Erfahrung gemacht, dass dir dein Netzwerk oder bestimmte Kontakte in deiner Arbeitswelt weitergeholfen haben?
Also ich habe mit meinem Network ein gutes Verhältnis, kostet aber halt viel Zeit. Also das ist bei mir so, ich würde mal sagen, mein Netzwerk ist spontan entstanden, weil ich halt einfach mit vielen meiner Bearing Point Kollegen hauptsächlich sehr gut befreundet auch bin und mich auch wirklich bemühe, mit denen regelmäßig essen zu gehen und in Kontakt zu bleiben. Nicht aus beruflicher Sicht, aber einfach so aus privater Sicht. Und die, die weiter weg wohnen, da wird, also mit manchen habe ich tatsächlich immer einen monatlichen Call, wo man sich halt mal privat, mal auch geschäftlich austauscht. Und das muss einem aber Spaß machen. Also gezwungenes Networking mit Leuten, die man nicht mag, die werden nie zum Erfolg führen, weil sein Netzwerk muss man ja dann quasi auch irgendwann benutzen, wenn man davon Mehrwert haben will. Und zu Leuten, die man nicht mag, die will man auch nicht um irgendwas bitten. Von dem her sollte man sein Netzwerk so aufbauen, dass man sich die Leute raussucht, die man mag. Am Anfang habe ich mir immer gedacht, ich habe überhaupt kein Netzwerk. Ja klar, weil mit allen, denen ich Kontakt habe, die quasi waren mit mir Berufseinsteiger. Die waren meine Gehaltsklasse und die waren mit mir. Und mittlerweile haben die natürlich alle Karrieren gemacht und haben Verantwortung und so weiter und so fort. Das bedeutet, man sollte sich gar nicht erst probieren. Es wird mit dir niemand ein Network oder viel aufbauen, der 15, 20 Jahre älter ist und dein Bereichsleiter. Das ist meiner Meinung nach schwierig, aber das Netzwerk, wenn man am Anfang einfach die Kontakte pflegt mit den Leuten, mit denen man sich gut verstanden hat, dann wächst es ja nach und nach und auch die Freunde von mir jetzt an der Stelle, wenn ich sage, ich habe hier ein Problem, dann werfen die ja teilweise wieder ihr Netzwerk an und dann kriegt man hier irgendwie immer Hilfe.
Welche Rolle spielen da digitale Plattformen wie LinkedIn oder meist jetzt schon eher nicht mehr so viel genutzt Xing bei der Jobsuche, aber auch dann beim Networking?
Ja, also ja, eher LinkedIn mittlerweile. Ich verwende es schon ab und zu, entweder zum Stalking von alten Kollegen, was die gerade so machen, zum Kontakt halten, wenn gerade irgendwas ist und man hat keine Handynummer mehr. Man bekommt natürlich über LinkedIn, auch wenn es jetzt kein Netzwerk ist, extrem viele Headhunter-Anfragen. Also Anfragen von professionellen Arbeitern, die eben für Firmen Arbeitnehmer suchen. Und wenn da halt dein Profil gepflegt ist, dann muss man vielleicht auch gar nicht so viele Bewerbungen schreiben, sondern die Headhunter übernehmen das dann quasi, stellen dein Profil vor und je nachdem hat man dann auch gegebenenfalls ein Vorstellungsgespräch. Für mein Networking, also weil es ja bei mir jetzt persönlich hauptsächlich Freunde sind, das läuft alles über WhatsApp und wenn man einen Call hat, halt dann über MS Teams.
Also wenn wir zusammenfassen können, dann LinkedIn lohnt sich auf jeden Fall zu pflegen, weil es Headhunter gibt, die einen finden könnten. Und wenn man auf der persönlichen Ebene mit Kontakten in der Arbeitswelt ja verknüpft bleiben will, dann sollte man das erstmal auf seiner Hierarchieebene machen und Freundschaften knüpfen und nicht versuchen, ältere, erfahrene Personen in der Arbeitswelt zu finden, mit denen man ein Netzwerk aufbauen kann, weil das eher schlechter funktionieren könnte, weil man eben nicht das Gleiche, den gleichen Startbedingungen hat.
Also es sind halt jetzt, so habe es halt ich gemacht. Ich habe aber auch nicht aktiv probiert, ein Netzwerk aufzubauen. Das ist halt dann so gekommen. Und ich lebe eigentlich schon ein bisschen von meinem Netzwerk. Also ich habe ja ein Beratungsprojekt bei einem alten Arbeitskollege. Ich kriege immer mal wieder Jobangebote von alten Arbeitskollegen, ob ich nicht wieder zurückkommen möchte oder in ihre neue Firma. Aber ich gehe mit denen halt auch aufs Starkbierfest oder Oktoberfest. Und mir ist das wichtig. Also man sollte immer dran denken, man sollte sich dabei wohlfühlen. Weil persönlich für mich, überall, wo ich mich nicht wohlfühle, das mache ich nicht gern und dann wirst du es auch nicht pflegen. Ich glaube, das bringt auf Dauer nichts. Vor allem, wenn du viel networkst, was dir keinen Spaß macht mit Leuten, die du nicht magst, dann wirst du da auf Dauer auch keinen Mehrwert daraus gewinnen.
Gehen wir davon aus, wir haben jetzt ein Bewerbungsgespräch bekommen oder ein Praktikum. Es gibt sehr viele Studenten, es gibt sehr viele Anfragen für solche Stellen. Wie kann sich denn jetzt ein Student deiner Meinung nach besonders hervorheben? Was für Soft Skills vielleicht auch sind besonders begehrenswert?
Ich habe mehrere Vorstellungsgespräche bereits geführt. Wir hatten auch bei meiner alten Beratungsgesellschaft immer so einen ganzen Tag für Berufseinsteiger tatsächlich, die dann so unterschiedliche Aufgaben machen mussten und auch ein Gespräch führen. Und ich muss es ehrlich sagen, es ist da auch jeder anders. Ich habe immer hauptsächlich die Arbeitszeugnisse der Praktikas durchgelesen. Weil man da halt ein Gefühl bekommt, wie hat er jetzt wirklich gearbeitet, war er motiviert und den Lebenslauf. Andere haben sich nur das Anschreiben durchgelesen, was mich überhaupt nicht interessiert hat. Ich halte das immer so ein bisschen für bla bla blub. Eingestellt, man war sich da meistens relativ einig dafür und da. Also es hat halt Leute gegeben, die haben zwar alles mit Bravour bestanden, aber man hat am Schluss gesagt, die passt nicht zu unserer Firma. Oder ja, die war ein bisschen komisch oder keine Ahnung. Also, und dann hat es wieder Leute gegeben, die sind eigentlich überall knapp durchgefallen bei aller Bewertung. Die haben aber so einen sympathischen Eindruck gemacht, dass man gesagt hat, wir nehmen sie trotzdem. Also meiner Meinung nach, probiert es gar nicht, euch besser darzustellen, als ihr seid. Seid einfach natürlich, seid freundlich natürlich und punktet es mit eurem Charakter und nicht durch irgendwelches aufgesetzte Zeug und dass man sich jetzt da besonders hervortun müsste, weil das muss man eindeutig nicht.
Das waren doch jetzt einige sehr gute Tipps. Jetzt möchte ich nochmal zum Abschluss deine persönlichen Erfahrungen aus deiner Karriere, die dich am meisten inspiriert haben?
Also fangen wir mal mit dem Beratungsleben an. Also ich wurde ja irgendwie daheim so ein bisschen, ich komme ja aus einer Arbeiterfamilie, wenn man das jetzt mal so sagen darf. Und da wurde schon immer ein bisschen auf die Studierenden geschimpft oder die Diplomanten halt, die dann Abschluss gegeben haben, weil anscheinend bei den Firmen öfters mal Leute kommen und dann zu den Arbeitenden sagen, ja, sie sind so, oder durchblicken lassen, sie sind so zweiter Klasse. Ich bin da in meinem Berufsleben gestartet, so gefühlt, ich kann nichts. Das war dann Gott sei Dank nicht so. Also die Beratungsgesellschaft, die habe ich immer sehr gutes Feedback bekommen und die waren sehr begeistert. Und das hat mich schon inspiriert, dass ich nach so einem Studium auch ohne praktische Erfahrung auch wirklich Mehrwert für eine Firma und vor allem auch für den Kunden generieren konnte. Was mich persönlich immer am meisten inspiriert, würde ich sagen, sind immer meine Kollegen. Dass man da immer freundlich miteinander ist, dass immer ein Austausch möglich ist, dass immer Hilfsbereitschaft vorhanden ist. Und das ist für mich immer das Wichtigste eigentlich.
Eine weitere Frage wäre, ob du einen Ratschlag für Studierende hast, den du denen mit auf den Weg geben könntest, wenn sie sich jetzt für Beratung interessieren oder auch während dem Studium ein Praktikum oder vielleicht einen Werkstudentenjob bewerben möchten.
Geht's demütig an die Sache ran? Also ja, manche von euch haben vielleicht schon 5 bis 7 Jahre Programmiererfahrung, auch schon bevor ihr studiert habt. Oder vielleicht hat auch von euch schon jemand bei den Wirtschaftsstudenten ein kleines Unternehmen geleitet. Aber es sind in diesen Unternehmen einfach auch sehr erfahrene Leute, die viel Erfahrung haben, wie man was strukturiert, worauf man zu achten hat. Und geht es einfach in jeden Job rein, egal ob das jetzt euer Praktikum ist, euer erster Job oder in 20 Jahren. Und denkt daran, es wird immer jemand geben, von dem ihr was lernen könnt. Und immer reingehen und sagen, ich will auch was lernen oder ich will neue Tools kennenlernen oder eine neue Architektur oder mich mit erfahrenen Leuten einfach austauschen, wie die an Problemen herangehen. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, dass man immer offen ist für Neues und immer lernen möchte und auch immer auch bei anderen zuhört. Das ist der erste Teil. Es ist aber auch wichtig, probieren zu verstehen, warum. Es hilft nicht nur, wenn dann jemand kommt und sagt, du musst das so machen. Ihr solltet schon hinterfragen, warum wird das so gemacht, damit ihr versteht, warum ihr es so machen sollt.
Vielen Dank. Dann nehmen wir das mal als die abschließenden Worte. Ich danke dir vielmals für die Zeit.
Gerne.
Und hoffe, es war ein interessanter Podcast für euch. Und bis dann.
Tschüss.